Die USA haben 45 Jahre lang immer wieder neue Anläufe unternommen, mit immer neuen Sorten von und immer neuen auch Massen an Atombewaffnung, immer neuen Szenarien, immer neuen Nukleardoktrinen, angefangen von der Doktrin der massiven Vergeltung, dann nachher der Flexible Response und so weiter, zum Schluss mit dem Ronald Reagan SDI-Programm. Bis zum Schluss 45 Jahre lang versucht, so einen atomaren Weltkrieg gegen die Sowjetunion führbar zu machen, aus dem politisch unerfreulichen und militärisch so absurden Verhältnis des von Abschreckung und Gegenabschreckung rauszubringen, sowas hinzukriegen wie ein nach ihren Maßstäben vernünftiges Verhältnis von Vernichtungsrisiko und Erfolgsaussicht. Das hat die Sowjetunion immer verhindert. Die hat es den USA tatsächlich abgetrotzt, dass die Welt gespalten ist und dass die Weltmacht der USA sich an der Grenze zum sowjetischen Block einfach gültig gebrochen hat. Das jetzt erfolgreich Überwundene mit der Aussicht der Verfügung Irans über ein paar Sprengköpfe zu vergleichen, das hat einerseits, wie gesagt, das hat was Hanebüchenes. Aber es hat ja auch keiner gelacht, als er das erste Mal erzählt hat. Und das hat seinen Grund, weil es ist ja nicht nur verrückt, sondern dem lässt sich entnehmen, dass es anscheinend eine massiv geänderte Anspruchshaltung der USA in Sachen atomarer und gar nicht nur atomarer Kriegsführbarkeit gibt, in Sachen atomar hergestellter, gewaltmäßiger, global geltender Überlegenheit. Ein anderer Experte, den will ich mal zitieren, der hat sich da etwas sachlicher drüber geäußert. Der heißt Dr. May und der ist inzwischen Vizepräsident von EADS, diesem europäischen Rüstungskonzern. Und der hat vor einer Zeit, 1999, mal einen Artikel geschrieben, das ist so ein nuklearer Kriegsstratege. Damals war er noch Chef des Instituts für strategische Analysen. Und der hat, meine ich, die beiden Punkte ganz gut zumindest angetippt, die so störend und so untragbar sind an einer iranischen Atombombe vom Standpunkt der westlichen Führungsmacht aus. Diese Untragbarkeit, das, was sie auf keinen Fall haben wollen, was sie so stört, so sehr, dass man es sogar mit einem Krieg verhindern muss, das hat sozusagen zwei Ebenen. Erstmal eine unmittelbar militärische und dann eine darüber weit hinausgehende, darauf aufbauende politische Ebene. Dieser May schreibt, ein Beschaffungsmotiv hängt mit der Natur des Krieges sowie mit der Tatsache zusammen, dass Macht in den internationalen Beziehungen ungleich verteilt ist. Die militärische Überlegenheit des Westens ist unbestritten. Wenn das Führen von Kriegen Clausewitz zufolge jedoch kein Selbstzweck ist, sondern vielmehr das Ziel hat, dem Gegner den eigenen Willen aufzuzwingen, dann scheint eine Schlussfolgerung geradezu unausweichlich. Wenn nicht westliche Länder in einem konventionellen Krieg gegen westliche Streitkräfte keine Chance haben, dann führen sie eben einen unkonventionellen Krieg. Der Zweck, zum Beispiel den Westen von einer Intervention in einer Krisenregion abzuhalten bzw. ihn zum Abbruch seiner Mission zu zwingen, könnte in diesem Fall die Mittel heiligen, Demnach sind nicht Verrücktheiten, Wahnsinn oder Menschenverachtung das Hauptmotiv für die Beschaffung von Massenvernichtungswaffen, sondern zweckrationales Verhalten. Mal abgesehen davon, was der da einfach so unterstellt, was der gar nicht weiter thematisiert in Sachen Konfrontation zwischen westlichen und nicht-westlichen Staaten und dieser seltsamen, durchgängigen, totalen Überlegenheit westlicher Staaten gegenüber nicht-westlichen. Und auch wenn er nicht weiter darüber redet, warum die eigentlich intervenieren sollten und was eigentlich so eine Krisenregion ist. Aber der tippt einen Punkt an, nämlich erstmal die unmittelbar militärische Unschönheit oder Unzumutbarkeit, so sehen es ja die Amerikaner, einer Atombewaffnung in iranischer Hand. Was so ein Staat vermag, das ist auf keinen Fall, da macht er sich ja auch keine Illusionen drüber, den Krieg in dem Sinn zu wenden, dass man ihn gewinnt, dass man den USA eine vernichtende Niederlage zufügen kann. Aber was man ihnen zufügen kann, was man in Aussicht stellen kann, das sind ordentliche Schäden. Gesetzt den Fall, so ein Staat verfügt über eine Atomwaffe und die entsprechenden Trägermittel, dann ist er tatsächlich in der Lage, je nachdem, mehr oder weniger, den USA, ihren vor Ort stationierten Truppen oder verbündeten Staaten oder Truppen, zumindest schwere Schläge zuzufügen, zumindest Schläge, die man einkalkulieren muss. Und wenn das so unzumutbar ist, dass man es auf jeden Fall verhindern muss, dann wirft das ja im Umkehrschluss ein Licht drauf, was inzwischen die Anspruchslage, die Anspruchshaltung, das Anspruchsniveau der USA an ihre Kriege ist. Das ist das Anspruchsniveau eines totalen, nämlich total asymmetrischen Krieges gegen den jeweils eben hier ins Auge gefassten eben iranischen Gegner. Das ist der Anspruch, dass der Krieg, mal negativ gesagt, diese alte Natur jedes Krieges eben gar nicht mehr hat, dass er ein Kräftemessen, ein Ringen oder sowas ist. Weil von vornherein erstens gar nicht nur feststeht, wer ihn gewinnt, sondern die Überlegenheit so weit geht, dass die überlegene amerikanische Gewalt es zu jedem Zeitpunkt des Krieges vermag, ganz frei, ganz zwanglos, das Kontinuum ihrer Gewaltmittel von klein nach groß, von Low-Intensity-Warfare, noch nicht mal ganz erklärt vielleicht, inoffiziell, über alle Zwischenstufen dann bis hin vielleicht zum totalen Bombenkrieg zu entfalten. Das ist der Anspruch, den sie haben, und der ist unterminiert, der ist verletzt, vielleicht noch nicht mal ganz vom Tisch, aber jedenfalls stark relativiert, wenn so ein jetzt schon im engeren Sinne ins Auge gefasster oder vielleicht nur ganz potenzieller, womöglicher Kriegsgegner über ein Mittel verfügt, mit dem er von sich aus plötzlich eine Eskalationsstufe da einbringen kann und Gegenmaßnahmen, Gegenmittel erzwingt. Wie gesagt, das ist die unmittelbar militärische Dimension. Und was darüber hinausgehen, vielleicht muss man sogar sagen, was das eigentlich Störende aber ist, das ist der von den Amerikanern schon antizipierte Punkt. politische Bedeutungsgewinn, zumindest Anspruch, gestiegener Anspruch auf politische Bedeutung, die daraus der Iran für sich ableiten könnte. Und da will ich wieder diesen Strategen, diesen Nuklearstrategen Dr. May zu Wort kommen lassen. Der ist da einfach erfrischend ehrlich. Er schreibt, es, also dieses politische Beschaffungsmotiv. Und wie gesagt, umgekehrt, das, was die Amerikaner den Iranern unterstellen und was sie für sich auf keinen Fall zulassen wollen. Dieses Motiv hängt mit der Tatsache zusammen, dass nukleare Macht Staaten einen besonderen Status in den internationalen Beziehungen verleiht. Nukleare Macht zwingt anderen Ländern, und zwar auch Kernwaffenstaaten, eine deutliche Zurückhaltung auf und beeinflusst das Risikokalkül von Entscheidungsträgern im Hinblick auf die Bedrohung vitaler Interessen dieses Landes. Nukleare Risiken disziplinieren Kriegsziele. Bedingungslose Kapitulation ergibt als Forderung an einen Kernwaffenstaat keinen Sinn. Es ist also nicht ratsam, einen Kernwaffenstaat in die Ecke zu manövrieren. Mit dem Rücken zur Wand könnte er zu allem entschlossen sein. Und weil er, ich weiß nicht, seine Leser für Deppen hält, macht er dann die Kontrollfrage. Hätte die NATO 78 Tage lang die Hauptstadt eines Landes bombardiert, wenn dieses im Besitz von Kernwaffen gewesen wäre? Der Artikel, den ich da zitiere, der ist von 1999, vom Oktober 1999, wenige Monate vorher, darauf bezieht er sich, haben die USA zusammen mit ihren NATO-Alliierten einen 78 Tage langen fröhlichen Luftkriegterror über Serbien und der Hauptstadt Belgrad entfaltet. Das Irre ist, man muss es einfach nur rückwärts lesen, dann hat man eine Auskunft darüber, was die Stellung der USA zu Iran und dann deswegen zur Aussicht auf eine iranische Atombombe ist. Das trifft es sehr genau, was der da schreibt. Also einfach immer rückwärts lesen. Die Atombombe in iranischer Hand würde allen Entscheidungsträgern ein Risikokalkül aufmachen, wenn sie sich daran machen, vitale Interessen Irans zu bedrohen. Bedingungslose Kapitulation ergibt keinen Sinn. Ja, für wen ist denn das, dass bedingungslose Kapitulation keinen Sinn ergibt, eigentlich ein Problem? Für einen Standpunkt, für eine Nation, für eine Feindschaft, die sich dahin gerobbt hat, dass es unterhalb von bedingungsloser Kapitulation eigentlich nicht mehr zu haben ist, Frieden zu geben. Ja, hätte man 78 Tage lang die Hauptstadt eines Landes, 78 Tage lang die Hauptstadt Teheran bombardieren, wenn die Möglichkeit besteht, dass der eine Atombombe hat. Also, was gemeint ist und was der am Anfang von diesem, was ich hier zitiert habe, anspricht, dieses, dass man überhaupt sich nicht alles herausnehmen kann, dass man nicht jede Kriegsfreiheit hat, dass man nicht ohne das Risiko auch nur geringster eigener Verluste auf bedingungslose Kapitulation marschieren kann. Wenn das nicht zu haben ist, dann setzen die das gleich mit und womöglich muss man dann gar nicht einfach nur kriegsimmanent kalkulieren, kriegsimmanent Zugeständnisse machen, sondern womöglich muss man schon vor dem Krieg, außerhalb ihm politische Zugeständnisse machen. Und das ist ja seinerseits dann eine Auskunft darüber, wie wenig die USA anscheinend gewillt sind, mit dem Iran auch nur noch annähernd sowas hinkriegen zu wollen, wie dieses Stück Normalität zwischenstaatlicher Gegensätze, dass man tatsächlich anderen auch nur irgendwie ein Minimum an Zugeständnissen machen muss, dass man nicht einfach über alles hinweggehen kann, was der sogar als vitale Interessen für sich beansprucht. Man kann also, ich habe es jetzt so rumgemacht, die Untragbarkeit der iranischen Atombombe aus dem zu erklären, wie sehr die USA sowieso schon den Iran für eine einzige Zumutung halten. Aber das Umgekehrte gilt genauso. Aus dem, wie wenig sie bereit sind, die iranische Atombombe irgendwie hinzunehmen, lässt sich schlussfolgern, wie groß die Feindschaft, wie fundamental und fundamentalistisch die Feindschaft ist, die die USA gegenüber dem Iran praktizieren. Wie unversöhnlich der Standpunkt ist. Und das zusammengenommen mit dem totalen Überlegenheitsanspruch, mit dem sie sich ja seit einer Weile rumtreiben und mit dem sie zum Beispiel den Libyen-Krieg geführt haben, den sie ja auch als inzwischen als eine neue Blaupause nehmen, ohne eigene Verluste, sogar mit geringerem Einsatz von eigenen Truppen einen Regime-Change durchführen. Ja, gemessen daran ist es unhaltbar, dass der Iran plötzlich in die Lage kommt, sich zur Wehr zu setzen. Wenn man einmal auf diesem fundamentalistischen Level angekommen ist, dann ist der nächste Schritt wiederum gar nicht mehr so groß, der auch dem, was der Obama gesagt hat und dem, was dieser Berman, dieser US-Repräsentant, also Mitglied des Repräsentantenhauses gesagt hat, zu entnehmen ist. Dann ist erstens der in beide Richtungen immerzu vollzogene Wechselschluss von feindlichen, unzumutbaren Willen auf das auf keinen Fall zuzugestehende Mittel sozusagen logisch. Also das ist das, was gemeint ist die Logik, mit der die USA von der anti-iranischen Haltung, von der anti-amerikanischen Haltung Irans ganz frei und zwanglos drauf schließen, und dann will der auf jeden Fall sich auch die Atombombe beschaffen. Wie sie umgekehrt drauf schließen, und wenn er die sich von uns nicht wegnehmen und wenn er lassen will und wenn er sich dem Regime zur Verhinderung davon nicht beugen will, dann schließen wir daraus schon wieder, dass der nur Schlimmes im Schilde führt und dass alles, nämlich erstmal alles Misstrauen und zweitens alles, was man daraus folgen lässt, gegen den erstens notwendig und zweitens zutiefst berechtigt ist. Und wenn man so weit ist, wenn das die Stellung ist, dann ist auch der nächste Übergang eigentlich notwendig, den die USA gemacht haben. Und der eigentlich dieses, den Fundamentalismus charakterisiert, der in dem drinsteckt, wenn Sie sagen, verhindern. Fenster der Gelegenheit. Denn wenn es darum geht, zu verhindern, dass der Iran an die Atomwaffe kommt, was heißt das eigentlich? Also dass er sie einsetzt, das heißt, er darf sie schon mal gar nicht kriegen. Wie verhindert man jetzt, dass er sie kriegt? Wo fängt eigentlich die Möglichkeit an, sie zu haben und wo hört sie auf? Vom Standpunkt Amerikas aus ist die Verfügung über Anreicherungskapazitäten die Möglichkeit, so weit anzureichern, eben auf diese berühmten waffennotwendigen oder waffenfähigen 90%. Jetzt die bloßen Anreicherungskapazitäten, auch wenn sie noch gar nicht bei 90% sind, aber dass sie welche haben, ist ja immerhin die Möglichkeit, sie dahin weiterzuentwickeln, dass sie mal auf 90% Anreicherungsfähigkeit kommen. Und so kann man diese Logik der Möglichkeit, die immer aus dem kommt, man will die Unmöglichkeit einer iranischen Atomwaffe sicherstellen, die hat logisch betrachtet, hat die kein Ende. Im Prinzip muss man sagen, ein Metallrohr ist die Möglichkeit, daraus eine Zentrifuge zu machen. Und das ist nicht einfach nur eine logische Spielerei, die ich jetzt hier vor mir hin tue, sondern das ist die Logik des amerikanischen Vorgehens, wenn es darum geht, die iranische Atombombe zu verhindern. Also weil, nochmal, Sie sagen, der Wille Irans zur Atomwaffe, der steht fest. Also muss man alles dafür tun, dass er nicht in die Nähe der Atomwaffe kommt. Und was heißt jetzt in die Nähe der Atomwaffe kommen? Und da ist von Haus aus alles im Visier, was überhaupt irgendwie ein Beitrag dazu ist oder sein könnte, dieses iranische Atomprogramm fortzuführen und damit letztlich alles, was ein Beitrag dazu ist, überhaupt Iran als Macht mit einer Ökonomie, die irgendwie nach innen sich durchsetzt, funktioniert, nach außen verteidigungswert ist, alles, was dazu beiträgt, ist potenziell eigentlich ein Beitrag dazu, den Iran in die Nähe einer Atombombe zu bringen. Von daher verbietet sich, und zwar schon lange gar nicht mehr einfach nur im Bereich der Nukleartechnologie mit ihrem berühmt-berüchtigten Dual Use, sondern ganz generell verbietet sich die Unterscheidung, was kann man dem Iran noch zugestehen an Mitteln und was ist dann im Unterschied an den zuzugestehenden Mitteln ein Beitrag zu dessen Atomprogramm. An der Stelle merkt man übrigens, wie extrem unsachlich die ja hierzulande gern gewälzte Frage ist, will der Iran jetzt anreichern und wie weit ist er schon? Weil die USA gerade vorführen, dass ihr Standpunkt den Unterschied gar nicht mehr zulässt, praktisch nicht mehr zulässt, praktisch für ungültig erklärt, sondern jedes Stück iranischer Selbstbehauptung unter die unbedingt zu verhindernde Möglichkeit einer atomaren Bewaffnung subsumiert hat.